grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um ein Thema, das ich für eines der wichtigsten beim Eventdesign halte. Es geht um sinnstiftende Veranstaltungen. In den bisherigen Folgen dieses Podcasts war die Frage nach dem Sinn so etwas wie ein roter Faden, auch wenn mir das nicht immer bewusst war. Egal ob das Thema Resonanz, Begegnung, Kreativität, Lernen, Flow oder psychologische Sicherheit war, dahinter stand immer eine Kernfrage. Nämlich die Frage, wie wir Veranstaltungen so gestalten, dass sie für alle Beteiligten sinnstiftend und sinnvoll sind. Im Gegensatz zu banal, nichtssagend oder öder Routine, im Gegensatz zu haben wir immer schon so gemacht, zu da rein, da raus, zu hätten wir uns auch sparen können. Mein Herzensanliegen als Podcaster, Eventdesigner und Kurator ist es, Zusammenkünfte von Menschen begeisternd, bewegend und wirksam zu gestalten. Die Erfahrung aus vielen Jahren lehrt, dass Events dann lebendig werden, wenn man sie an Qualitäten wie Resonanz, Verbundenheit und Sinnstiftung ausrichtet. Von meiner Erfahrungsreise der letzten Jahre möchte ich in dieser Folge berichten. Starten wir mit dem Warum. Start with the Why. So hat der Autor und Unternehmensberater Simon Sinek seinen TED-Talk vor 15 Jahren betitelt. Für ihn und auch für mich ist die Frage nach dem Warum der alles entscheidende Ausgangspunkt im Eventdesign. Warum planen wir diese Veranstaltung? Und eng damit verbunden die Frage, wozu soll das Ganze gut sein? An welchem Sinn und Zweck richten wir uns aus? Die Antworten darauf können alle weiteren Überlegungen leiten. Wie gestalten wir? Was soll bei diesem Event geschehen? Welche Formate sind dienlich? Wie können Licht, Ton, Technik und Settings in den Räumen unsere Absicht unterstützen? Viele Veranstalter tun sich schwer damit, über Sinn und Zweck nachzudenken. In den ersten Gesprächen mit Kunden und Kundinnen stelle ich immer wieder fest, dass sie am liebsten direkt mit den konkreten Punkten beginnen möchten. Wer wird die Keynote halten? Wer soll moderieren? Fürs Catering hatten wir uns Folgendes vorgestellt. All das wird auf den Tisch gepackt. Dabei ist noch gar nicht klar, welche Bedürfnisse, Motive, Absichten und Zwecke bestehen, die den ganzen Aufwand an Zeit und Geld rechtfertigen. Insbesondere bei sich jährlich wiederholenden Veranstaltungen wird die Sinnfrage oft gar nicht erst gestellt. Dilly, do it like last year, ist das Motto. Wenn man es so macht wie immer, kann man nichts falsch machen. So glaubt man zumindest. Das ist allerdings ein fataler Irrglaube angesichts einer sich rasant schnell verändernden Welt. Darin verändern sich auch die Bedürfnisse und Wünsche der Gäste. Ich kann nachvollziehen, dass man sich bei der Eventplanung zunächst auf die konkreten Dinge stürzen möchte. Über Sinn und Zweck nachzudenken ist abstrakter und braucht Zeit. Aber ich möchte alle, die einen Event planen, sehr ermutigen, sich diese Zeit zu nehmen. Ihr werdet sehen, es lohnt sich. Denn das erleichtert alle folgenden Planungsschritte erheblich. Die Begriffe Sinn und Zweck werden im Deutschen oft synonym verwendet. Sie bedeuten jedoch nicht dasselbe. Ich gebe mal ein Beispiel. Der Zweck einer Straße besteht beispielsweise darin, dass sie gut befahrbar oder begehbar ist. Der Sinn einer Straße besteht darin, dass sie Orte und Menschen miteinander verbindet. Bezogen auf Veranstaltungen. Der Zweck einer Veranstaltung besteht darin, dass die Registrierung, die Abläufe, das Catering und so weiter funktionieren. Doch das Ganze wäre absurd, wenn diese Zwecke nicht einem höheren Sinn dienen würden. Beispielsweise, dass die Teilnehmenden Neues lernen, sich mit anderen verbinden oder gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Dieser höhere Wert, das ist der Sinn. Er verleiht uns Motivation und Orientierung. Sinn ist ganz grundsätzlich diese innere Stimme, die uns sagt, warum es sich lohnt, morgens aus dem Bett aufzustehen. Seit Jahrhunderten sinnieren viele Denker über den Sinn. Zu den wichtigsten gehörte der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl. Er wurde in der Nazizeit wegen seiner jüdischen Herkunft verhaftet und interniert. Bereits im KZ begann er, eine Art Sinntherapie zu entwickeln, die er später als Logotherapie bezeichnete. Sie beruht auf seiner damaligen Erkenntnis, dass es unsere Lebenskräfte stärkt, wenn wir jeder Situation etwas Sinnstiftendes abgewinnen können, so schwer es in Extremfällen auch sein mag. Frankl überlebte 4 Lager und begann sofort nach Kriegsende zu schreiben und zu lehren. Der Kerngedanke der Logotherapie besagt, dass du nicht über den Sinn des Lebens grübeln musst. Vielmehr stellt dir das Leben Fragen, und wenn du diese beantwortest, wenn du also Verantwortung übernimmst, findest du deinen Sinn. Dieser Ansatz erklärt auch, warum es keinen allgemeingültigen Sinn des Lebens gibt, sondern dass jeder Mensch seine eigene Ausrichtung und Lebensbedeutung findet. Wenn ich das auf mich selbst beziehe, noch vor 15 Jahren war ich immer wieder auf Podien und habe Podiumsdiskussionen moderiert. Dann wurde mir bewusst, wie sehr mich das übliche Setting und die vorhersehbaren Statements langweilten. Das Leben stellte mir immer drängender die Frage, wie können Veranstaltungen denn lebendiger und wirksamer werden? Wie können sie so gestaltet werden, dass die Teilnehmenden etwas Sinnvolles für sich mitnehmen können? Als Antwort darauf habe ich unter anderem diesen Podcast entwickelt, in dem ich mich mit Expertinnen und Experten zu diesem Thema austausche. Ich habe mehrere Praxisbücher dazu geschrieben und natürlich auch meine Eventdesigns verändert. Darum geht es bei der Sinnstiftung. Nicht grübeln, sondern machen. Derzeit befinden sich viele Menschen in einer Sinnkrise. Gründe dafür sind Kriege in Europa und im Nahen Osten, die menschengemachte Klimakrise und die Aushöhlung von Demokratien. Umso größer wird das Bedürfnis, das eigene Leben und Arbeiten als sinnerfüllend zu gestalten. Dies wird besonders laut von der jüngeren Generation eingefordert. Befragungen zeigen, dass Angehörige der Gen Z bereit sind, auf mehr Gehalt zu verzichten, wenn sie in ihrer Arbeit einen tieferen Sinn finden. Da sie aufgrund des Fachkräftemangels gute Karten haben, ihre Interessen durchzusetzen, ist dieses Thema mit größerem Druck auf die Tagesordnung gekommen. Selbstverständlich gilt die Forderung nach Sinnstiftung auch für Meetings, Kongresse und Events. Das Problem ist, dass diese immer noch zu 70-90% als altbacken, sinn- und wirkungslos wahrgenommen werden. Das können wir gemeinsam ändern. Im Folgenden möchte ich praktische Schritte aufzeigen, wie Veranstaltungen sinnstiftend gestaltet werden können. Dabei kann ich erstens auf die vielen tollen Gespräche mit Expertinnen und Experten zurückgreifen, die ich in den vergangenen 4 Jahren in diesem Podcast geführt habe. Und zweitens auf mein neues Buch mit dem Titel Sinnstiftende Veranstaltungen. Außerdem findet ihr in den Links, die wir immer zu den einzelnen Sendungen angeben, ein Impulspapier von Convention-Partner Vorarlberg zu diesem Thema. Das könnt ihr kostenlos herunterladen. Aus all dem destilliere ich eine kleine Agenda mit 10 Tagesordnungspunkten. 10 Tops für das Design von Veranstaltungen in Top-Qualität. Mit Top 1 kehre ich noch einmal zu meinem Eingangsstatement zurück. Zu Beginn einer Evententwicklung ist es äußerst wichtig, die Fragen nach dem Warum und Wozu, nach Sinn und Zweck zu klären. Dabei sollte der Fokus nicht nur auf den Veranstaltenden, sondern vor allem auf den Teilnehmenden liegen. Wenn es das Budget erlaubt, können sie vorher und vorab auch nach ihren Bedürfnissen befragt werden. Eine weitere, sehr effektive Möglichkeit ist es, das Prinzip der Co-Kreation wirklich ernst zu nehmen und das Event von vornherein gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von potenziellen Teilnehmenden zu planen. Welche Inhalte sind relevant? Welche Formate wären sinnvoll? Dazu meint der erfahrene Veranstalter Thorsten Fremer, Mitbegründer der Agentur Clubhouse.
Das, was ich selber mitdenke, mitentwickle und vielleicht mitgestalte, dafür auch eine andere Form von Verantwortung übernehmen kann. Also das gilt natürlich für jegliche Zusammenhänge, ob für Demokratie, ob für mein Viertel, ob für Event, ist, glaube ich, gar kein Unterschied. Habe ich es mitentwickelt, bin ich auch verantwortlich für das, was passiert. Also insofern scheint mir Teilhabe doch was sehr Sinnvolles zu sein.
Teilnehmende zu Teilgebenden zu machen. Darin sieht Frehme einen Weg sicherzustellen, dass eine Veranstaltung und ihre Inhalte fürs Publikum bedeutsam sind.
Der erste Step bei so einem Eventdesign ist doch immer, wenn ich das Thema habe, wie checke ich, dass es auch für alle relevant ist? Oder wenn es nicht relevant ist, wie designe ich den Prozess? Oder wie kriege ich die Relevanz erzeugt, dass die Menschen denken, wenn ich jetzt hier mitmache, ist es auch wichtig?
Vielleicht kennen einige von euch das Event Canvas als Visualisierungs- und Planungstool. Es ist wie eine große, strukturierte Vorlage, wie eine Art Plakat aufgebaut und ist in mehrere Felder unterteilt. Jedes Feld repräsentiert dabei einen wichtigen Aspekt der Eventplanung. Das Ziel besteht darin, alle relevanten Informationen zu sammeln, zu analysieren und visuell darzustellen, um ein klares Bild des Events zu schaffen. Den Zugang zu diesem kostenlosen Werkzeug verlinken wir ebenfalls. Damit können auch kleine Gruppen von Menschen, die später teilnehmen sollen, ein Event planen. Top 2 ist die psychologische Sicherheit. Aus meiner Sicht eine super wichtige Grundlage dafür, dass Menschen gut miteinander tagen und arbeiten können. Was mit dem Begriff gemeint ist, erklärt die Psychologin Karin Clemens im Podcast so.
Psychologische Sicherheit ist für mich, wenn ich in einem Kontext bin, in einem sozialen Kontext, und ich kann ich sein. Ich kann mich ausdrücken, ich kann der sagen, was ich denke, ich kann auch kritisieren, ich kann hinterfragen, ohne das Risiko zu haben, ich werde beschimpft, ich werde beschämt, ich werde niedergemacht, ich werde ausgelacht. Das sind ja alles so soziale Schmerzen, die wir erleben können in sozialen Beziehungen, die hochgradig schmerzhaft für uns sind, weil wir sind hochgradig soziale Wesen. Alles, was in Richtung sozialer Schmerz geht, wie Scham und ausgegrenzt werden, ausgelacht zu werden, niedergemacht zu werden, das ist für uns mindestens genauso schmerzhaft wie Faustschläge.
Es geht also um eine angstfreie und vertrauensvolle Atmosphäre. In Gruppen, Teams, Unternehmen und natürlich auch bei Veranstaltungen. Weltweite Studien haben ergeben, dass psychologische Sicherheit das entscheidende Element für den Erfolg von Teams ist. Es gibt praktische Schritte, Übungen und Interventionen, um sie zu fördern. Bereits in der Einladungsphase können die VeranstalterInnen signalisieren, dass jeder und jede mit ihren und seinen Eigenheiten und Beiträgen willkommen ist. Eine einfache Maßnahme ist auch, dass die Moderatorin oder der Moderator zu Beginn einer Veranstaltung einige Grundregeln für einen achtsamen und respektvollen Umgang miteinander aufstellt. Außerdem sollte man sich insbesondere in der Startphase eines Events Zeit für vertrauensbildende Maßnahmen nehmen. Das ist gar nicht schwer. Beispielsweise können kleine Dialoge oder Trialoge zum Kennenlernen angeleitet werden. Eine andere Möglichkeit ist eine Aufstellung der Teilnehmenden nach verschiedenen Fragen im Raum. Wo kommt ihr her? Was sind eure Hobbys? Was wollt ihr hier erfahren? Lieber Hund oder Katze? Lieber Kaffee oder Tee? Lieber Plenum oder Kleingruppe? Menschen wollen gehört, gesehen und von anderen akzeptiert werden. Wenn sie das in einem Raum erleben, können sie sich öffnen, ohne befürchten zu müssen, verletzt zu werden. Vor kurzem stieß ich auf das Zitat, Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt. Als Moderator bin ich immer wieder fasziniert davon, wie einfach es ist, fremde Menschen in einen freundlichen, wohlwollenden Austausch zu bringen. Selbst kurze Interventionen führen dazu, dass sich die Atmosphäre im Saal positiv verändert. Gesichter entspannen sich, Augen strahlen, Lachen ist zu hören. Unter Top 3 geht es um Begriffe, die alle mit Selbst beginnen, also Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit. Es ist Fakt, unsere Gesellschaft wird immer individualistischer. Wir schätzen im Alltag und bei wichtigen Lebensentscheidungen das Recht, die Richtung selbst zu bestimmen. Niemand möchte gerne gegängelt werden. Das gilt auch für Veranstaltungen. Stundenlang in Stuhlreihen zu sitzen und einer Frontalbeschallung von der Bühne ausgesetzt zu sein, empfinden die wenigsten als sinnerfüllend. Deshalb ist es insbesondere bei längeren Veranstaltungen wichtig, den Menschen eigene Wahlentscheidungen zu lassen. Die Veranstaltenden sollten für einzelne Sessions die Kontrolle loslassen und den Teilnehmenden die Selbstorganisation überlassen. Brauchen sie noch mehr Input oder den Rückzug, um das Gehörte zu verdauen? Bringt Workshop A oder B mehr? Lieber eine Kreativsession mit 15 anderen oder ein Gespräch zu zweit draußen? Die Teilnehmenden kommen ja mit ihren eigenen Fragen und Bedürfnissen zum Event. Wir sollten ihnen die Wahlfreiheit geben, dass sie die für sie passenden Formate finden. Genau dieses Loslassen eröffnet Räume, in denen sie sinnvolle Antworten auf die mitgebrachten Fragen finden können. Schließlich ist da das Phänomen Selbstwirksamkeit. Aus der psychologischen Forschung wissen wir, wie befriedigend es für Menschen ist, wenn sie merken, dass sie etwas beitragen und bewirken können, dass sie einen Unterschied machen und Herausforderungen meistern können. Im Eventdesign können wir diesem Wunsch mit vielen interaktiven Formaten Raum geben. Die Teilnehmenden können beispielsweise bei der kollegialen Fallberatung als Beraterinnen und Berater auftreten, bei Brainstormings und Ideensprints kreativ werden oder in den zuvor genannten Dialogformaten mitdenken. Für die Autorin Anke Serafin, die über sinnvolles Arbeiten schreibt und Menschen auch als Coach begleitet, ist Selbstwirksamkeit ein hoher Wert.
Ich definiere es so, dass ich im Außen, dass ich einen Reiz empfange, ob jetzt in dem Gespräch oder auch wenn ich alleine bin, ich lebe im Wald, wenn ich durch den Wald gehe, ich nehme etwas wahr und dann passiert eben das, worüber wir jetzt gesprochen haben, es resoniert, ich kann greifen, was es mit mir macht und dann entscheide ich, was ich damit mache und was ich, so wie ich gerne formuliere, was ich damit in die Welt geben will. Was möchte ich bewirken mit meiner Handlung, mit meiner Aussage oder vielleicht auch mit meinem Nicht-Reagieren. Aber eine bewusste Form der Wirksamkeit macht, glaube ich, den großen Unterschied. Also wenn ich selbst wirksam, ich bewusst entscheide, selbst wirksam sein zu wollen, dann, glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass ich sehr bewusst wahrnehme und beobachte. Das ist so beglückend, weil ich mit meinem Umfeld wirklich aktiv in Austausch gehen kann und weil ich Spuren hinterlassen kann. Und damit wieder eine Resonanz in meinem Umfeld, in meinem Gegenüber erzeuge. Und ja, dann ein lebendiges Feld entsteht, in dem ich wirklich das reingeben kann, was ich bewusst wähle.
Sinnstiftung findet nicht im stillen Kämmerlein statt. Sie entsteht im Kontakt und Austausch mit anderen Menschen, die uns inspirieren, herausfordern und neue Sichtweisen vermitteln. Für Top 4 bedeutet das, Eventdesign sollte Begegnung ermöglichen, organisieren und ermutigen. Meiner Erfahrung nach würde es schon reichen, Begegnung nicht zu verhindern. Das geschieht jedoch leider viel zu oft. Beispielsweise, wenn die Kaffee- oder Mittagspausen mal wieder viel zu kurz geplant sind. Oder sogar noch gekürzt werden, weil die zahlreichen Referentinnen und Speaker mal wieder die Zeiten überzogen haben. Dabei ist Begegnung mit anderen einer der wichtigsten Gründe, warum Menschen überhaupt an Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Schon vor 100 Jahren formulierte der Religionsphilosophie Martin Buber einen Satz, der mich bei meiner Arbeit stets begleitet. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wir lernen im Austausch mit anderen, erweitern unsere Perspektive auf Themen, wenn wir anderen zuhören, werden von ihnen gespiegelt und inspiriert. Dass uns andere Menschen als soziale Wesen so wichtig sind, macht uns im Umgang mit anderen auch so verletzlich. Deshalb möchte ich noch einmal betonen, wie wichtig psychologische Sicherheit ist. Und natürlich Formate, die Begegnung überhaupt ermöglichen. Der Soziologe und Berater Professor Stefan Kühl meint dazu,
die Katastrophen oder die Probleme entstehen vorrangig dadurch, dass bei Interaktionen von mehreren hunderten Personen ein Großteil der Personen ja zu Passivität verpflichtet wird. Man hört einer Person zu, die vorne spricht, und alle anderen müssen schweigen. Und das kann Euphorie stiften, also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das auch gut erträglich. Denk zum Beispiel an Rockkonzerte.
Bei inhaltlich motivierten Veranstaltungen plädiert er für einen klugen Mix aus Plenum und kleineren Gruppen.
Na, ich glaube, wenn man jetzt über Großkonferenzen spricht, dann ist der zentrale Hebel ist das Wechseln zwischen Plenum und Klein- oder Minigruppen. Das ist aus meiner Sicht das Format, was inzwischen weitgehend gewählt wird, also dass eine Möglichkeit besteht, nach einer vergleichsweise kurzen plenaren Veranstaltungs- oder Zeitphase sehr schnell in Klein- oder Minigruppen zu gehen. Und man könnte sogar sagen, die Plenarveranstaltungen haben häufig nur noch den Charakter, bestimmte Diskussionen, Debatten in Kleingruppen oder in kleinen Interaktionen vorzubereiten und die Ergebnisse der kleinen Interaktionen in irgendeiner Form wieder zurückzubinden.
Für ihn hat sich nützlich erwiesen, Teilnehmenden kleine, unauffällige Hilfestellungen zu geben, damit sie leichter mit anderen in Kontakt kommen.
Wenn die Personen ankommen, also an einer Großkonferenz teilnehmen möchten, dass da häufig auffälliges Schweigen herrscht. Die kennen sich untereinander noch nicht so und es gibt diese Unsicherheit, die man zu Beginn hat. Wie soll man sich eigentlich begegnen? Und es gibt zwei Tricks, mit denen man das umgehen kann. Wir zwingen die Leute, wenn sie ankommen, sich auf Packpapieren in eine Teilnehmerinnenliste einzutragen, wo dann unter anderem steht, aus welcher Abteilung komme ich, welches Projekt treibt mich gerade um und meistens irgendwie auch noch so eine lustige oder eher lustige Frage, für welche andere Organisation könnte ich arbeiten oder welcher Beruf hätte auch zu mir gepasst, wo die Leute erstmal denken, hä, warum soll ich das machen? Die einzige Funktion, die darin besteht, die Person sich da eintragen zu lassen, ist sie vor Beginn der offiziellen Konferenz in eine Interaktion zu bringen.
Top 5 ist der Dialog. Nicht der Dialog, von dem PolitikerInnen gerne sprechen, beispielsweise der Dialog mit der Jugend, der dann doch keiner ist. Ich meine vielmehr Gesprächsformen, in denen sich die Uridee von Dialog verwirklicht. Der Wortstamm sagt es. Dia kommt von Durchscheinen, Logos meint Sprache und Sinn. Also ein Gespräch, in dem der Sinn durchscheint. Es gibt zahlreiche sinnstiftende Dialogformate. Zu zweit, in einem Kreis von 15 bis 30 Menschen oder als Großgruppenformat. Ihnen allen sind äußere Regeln gemein. Den anderen nicht unterbrechen, sich so viel Zeit zu nehmen wie nötig, aber nicht mehr. Über Wesentliches sprechen. Noch wichtiger sind die Anweisungen für die innere Haltung. Die Bereitschaft, von sich und seinen Erfahrungen und Denkprozessen zu sprechen, sowie das aktive, nicht wertende Zuhören. Unter der Anleitung erfahrener ModeratorInnen machen Dialogteilnehmende die beglückende Erfahrung, dass ein Problem oder eine Fragestellung scheinbar wie von selbst multiperspektivisch ausgeleuchtet wird. Im gemeinsamen, wertschätzenden Austausch entsteht eine höhere Intelligenz, das mehr als die Summe der einzelnen Wortbeiträge. Dies kann beispielsweise im Kreisdialog nach Martin Buber und dem Quantenphysiker David Bohm erfahren werden, im World Café oder bei Active Listening Übungen zu zweit. Die Coachin und Supervisorin Annemarie Felder versteht Dialog folgendermaßen.
Also aus meiner Sicht ist es so eine Balance zwischen Nachdenken und Vordenken. Dadurch, dass ich verstehe, wieso Menschen so denken oder ihre Meinung entstanden ist, das ist dieses Nachdenken, das auf Erfahrungen aufbaut und wird dann in Verbindung gebracht, wie, da gibt es verschiedene Bezeichnungen dazu, wie Lernen aus der Zukunft oder welche Bilder zeigen sich uns als Gruppe, als Team, glaube ich, die man einzeln nicht erkennen kann. Dadurch, dass man das wie zusammenführt, zeigt sich auch, wie das, was kommen könnte, möchte, also wie, so ein Weg, wie es weitergehen kann.
Auch der Transformationsforscher Professor Otto Schama, der am renommierten MIT in Boston lehrt, setzt beim gemeinsamen Nachdenken über komplexe Themen auf Dialogformate.
Dialog ist, wir haben genau die gleichen unterschiedlichen Ansichten. Sagen wir mal, du argumentierst aus Perspektive A und ich aus Perspektive B. Aber es ist nicht so, dass wir plötzlich einer Meinung sind, überhaupt nicht. Aber in einem Dialog frage ich bei dir nach, wieso du eigentlich so ganz anders drauf guckst auf das Thema, was für mich doch so ganz anders sich darstellt. Ich frage bei dir nach, du würdest vielleicht bei mir nachfragen. Und so kommen wir in ein tieferes Verständnis der Unterschiedlichkeiten rein und schaffen die Voraussetzung eher für eine dialogische Sprechweise. Was ist eine dialogische Sprechweise? Dialog heißt im Prinzip, zusammen zu denken.
Kreisdialoge führen auch deshalb zu vertieften Erkenntnissen, weil sie grundsätzlich davon ausgehen, dass es viele Sichtweisen auf ein Thema gibt und dass alle relevant und hörenswert sind. Auch der Tübinger Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen betont den hohen Wert dieser Multiperspektive.
Das dialogische Credo lautet, Wahrheit beginnt zu zweit. Man könnte sagen, ein Dialog, der diesen Namen verdient, ist so etwas wie ein Tanz des Denkens. Man spürt den gemeinsamen nächsten Schritt. Wirklichkeit wird zur Gemeinschaft und zur Gemeinsamkeit. Und man verlässt die Ruhebank der festen eigenen Gewissheiten und ist oft gemeinsam auf dem Weg zu einer möglichen Synthese des Denkens.
Unter Top 6 möchte ich Möglichkeiten aufzeigen, wie Storytelling zur Sinnstiftung beitragen kann. Zwischen beidem besteht seit Urzeiten ein enger Zusammenhang. Seitdem Menschen die Sprache als Kommunikationsmittel beherrschen, erzählen sie sich Geschichten. Dabei geht es nie nur um Fakten, Personen und Ereignisse, sondern immer auch um die Konstruktion von Sinn. In diesem Zusammenhang fällt mir das Zitat des südamerikanischen Schriftstellers Gabriel García Márquez ein. Nicht, was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, was wir davon erinnern. Wir konstruieren unser Leben als den roten Faden einer Erzählung, die Sinn ergibt. Geschichten wurden zu allen Zeiten und werden in allen Kulturen erzählt. Der Historiker und Journalist Heiner Wember versteht es meisterhaft, geschichtliche Zusammenhänge als packende Storys zu erzählen, vor allem in der WDR-Sendung Zeitzeichen.
Ich bin auch als Historiker überzeugt, wir können nicht aus der Geschichte lernen, aber wir können aus der Geschichte lernen, wie Menschen und wie Gruppen funktionieren. Und das ist bis heute genauso, nicht genauso ähnlich, wie es in der Steinzeit auch war, wie Gruppen funktionieren. Liebe, Zuneigung, Hass, Zorn, alles ist da.
Das Erzählen und das Hören von Geschichten funktioniert deshalb so gut, weil sie uns emotional berühren und weil wir uns mit den handelnden Personen identifizieren können.
Wir Menschen denken als Menschen und wir denken auch im Menschenleben. Ich fange vorne an und höre am Ende auf. Das ist die einfachste Erzählform für uns. Danach kommt dann die Gruppe, Familie, Freunde und so weiter. Das sind so die Erzählrahmen, die am einfachsten sind.
Storytelling lässt sich bei Events in verschiedenen Formaten nutzen. Gute Keynotes, die sich dem Zuhörenden einprägen, werden oft als spannende Geschichten erzählt. Es gibt Formate wie das Collective Story Harvesting, das systematisch für Veränderungsprozesse und Problemlösungen eingesetzt wird. Dabei erzählen mehrere Menschen eine Geschichte, die auf eigenen Erfahrungen beruht. In kleinen Gruppen lauschen die übrigen Teilnehmenden. Ihnen wurden unterschiedliche Linsen, sprich ein Fokus zugewiesen, mit dem Sie zuhören. Aus der Zusammenführung aller Perspektiven werden dann im letzten Schritt allgemeingültige Erkenntnisse für den Veränderungsprozess destilliert. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine ganze Veranstaltung in Form einer erlebbaren Geschichte zu inszenieren. Das kann beispielsweise durch die Eröffnung eines Spannungsbogens zu Beginn geschehen, mit einer brennenden Frage oder einem Cliffhanger, mit Überraschungen und Wendepunkten im weiteren Verlauf und mit der Auflösung des Spannungsbogens am Ende. Wenn lose Erzählstränge zu einem Happy End zusammengeführt werden, erleben Menschen das als einen sinnstiftenden Impuls. Ich habe den vielfach ausgezeichneten Schriftsteller Ilija Trojanow gefragt, was denn eine gute Geschichte ausmacht.
Für einen Erzähler gibt es keine größere Herausforderung. Also jetzt, nachdem ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte versuche, eine Antwort auf diese Frage zu finden, würde ich sagen, das Entscheidende ist das Dialogische. Dass es nicht eine Erzählung ist, die von einer Stimme irgendwie in die Welt hinausposaunt wird, sondern dass tatsächlich in der Geschichte schon angelegt ist, dass andere Menschen, nämlich jene, die zuhören, sie andocken können, dass sie sich hineinfinden können, dass es eine offene Erzählung ist, die die Sehnsüchte, die Gefühle, die Bedürfnisse der Menschen, die zuhören, in irgendeiner Weise insofern berücksichtigt, dass sie sich darin wiederfinden oder, wenn sie sich nicht wiederfinden, dass es eine fruchtbare Irritation ist. Das, glaube ich, macht eine gute Erzählung aus.
Unter Top 7 möchte ich einige Erkenntnisse aus der Sinnforschung einbringen und schauen, wie sie im Eventdesign praktisch umgesetzt werden können. Vorab, wer sich von euch tiefer für die wissenschaftlichen Hintergründe interessiert, wird vor allem am Institut für Psychologie der Universität Innsbruck fündig. Dort wird empirische Sinnforschung von der Professorin Tatjana Schnell betrieben. Aus ihrer Sicht entfaltet sich Sinnerfüllung durch 4 Zutaten: Zugehörigkeit, Orientierung, Bedeutsamkeit und Kohärenz. Ein Eventdesign, das sich konsequent an den Bedürfnissen der Teilnehmenden orientiert, sollte Räume, Inhalte und Formate anbieten, die diese Qualitäten abdecken. Gehen wir sie also eine nach der anderen durch. Bedeutsamkeit.
Menschen wollen wahrgenommen werden und Resonanz auf ihr Sein und Handeln erfahren. Wir erleben Selbstwirksamkeit als befriedigend in Situationen, in denen wir etwas beeinflussen und bewirken können. I can make a difference. Das gegenteilige Gefühl wäre Ohnmacht und mangelndes Zutrauen in die eigenen Kompetenzen. Für Veranstaltungen bedeutet dies beispielsweise, dass Teilnehmende zu Teilgebenden werden können.
Orientierung.
Menschen wählen ihren Lebensweg und wissen, in welche Richtung sie gehen möchten. Übertragen auf Veranstaltungen bedeutet dies, dass der Sinn und Zweck vorab geklärt und den Teilnehmenden bereits im Vorfeld vermittelt werden sollte. Warum sollen sie kommen? Wer wird noch dabei sein? Welche Abläufe und Inhalte können sie erwarten? Wie wird das Veranstaltungsdesign dem Zweck dienen?
Zugehörigkeit und ihr Gegenpart, die Autonomiebestrebungen.
Mit anderen zusammen sein, aber auch die Freiheit, Schritte allein zu gehen. Dieses ewige Dilemma lässt sich nicht auflösen, aber man kann beiden Bedürfnissen Raum geben. Zusammengehörigkeit kann sich sogar durch gleiche Kleidung zeigen. Gleiche T-Shirts, weiße Kleidung beim White Dinner oder Badges als Erkennungszeichen. Dem Wunsch nach Autonomie wird entsprochen, wenn die Moderation deutlich macht, dass Teilnahme immer freiwillig ist, man zwischen parallelen Sessions wählen kann und sich auch mal in stille Räume zurückziehen kann.
Schließlich die Kohärenz.
Denken und Handeln sollten übereinstimmen, ohne Widersprüche oder Ungereimtheiten. Bei Veranstaltungen sollte die angebotene Erlebnisreise dem Sinn und Zweck der Veranstaltung entsprechen.
Um ein selbsterlebtes Gegenbeispiel zu nennen, ein stark hierarchisch organisierter Konzern lud seine Führungskräfte zu einer großen Konferenz ein. Es sollte um Zukunftsvisionen und neue Strategien gehen. Man hatte gehört, dass Open Space ein innovatives Format dafür sei. Beim Open Space können alle Teilnehmenden Sessions anbieten, deren Ergebnisse dann im Plenum vergemeinschaftet werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Konzernleitung an diesen Ergebnissen gar nicht interessiert war, sondern den Mitarbeitenden ihre Vision von oben nach unten vermitteln wollte. Dafür ist ein Open Space nicht geeignet. Die Teilnehmenden waren irritiert bis frustriert. Die Schlussfolgerung für eine kohärente Veranstaltungsdramaturgie lautet daher: nicht das Mögliche tun, sondern das Stimmige. Bei Top 8 für Top-Veranstaltungen geht es nochmal um Wissenschaft. Eventdesign ist zwar keine akademische Disziplin, einige Erkenntnisse aus der Wissenschaft sind jedoch äußerst nützlich. Und ich würde sagen, man sollte sie auch nutzen. Psychologische Grundkenntnisse helfen beispielsweise dabei, sich in die Bedürfnisse der Teilnehmenden und in verschiedene Persönlichkeitstypen einzufühlen. Johann Wolfgang von Goethe lässt seinen Dr. Faust sagen: zwei Seelen, ach, wohnen in meiner Brust. Dieser Satz wird so oft zitiert, weil er die innere Zerrissenheit und die Psyche des Menschen so treffend zum Ausdruck bringt. Beispielsweise die Zerrissenheit zwischen dem Wunsch nach Zugehörigkeit und dem nach Unabhängigkeit. Mal sind wir als soziales Wesen unterwegs, das sich in der Gruppe am wohlsten fühlt. Mal wollen wir uns autonom bewegen, unserer Neugier folgen, allein lernen und wachsen. Dieses Dilemma gilt als Universalie, das heißt, es trifft in allen Kulturen und zu allen Zeiten zu. In einem Dilemma gibt es kein richtig oder falsch. Bei der Gestaltung von Veranstaltungen können innere Widersprüche berücksichtigt werden, indem Formate und Räume für beide Grundbedürfnisse angeboten werden. Steffen Ronft, ein Pionier der Eventpsychologie, der auch ein fast tausendseitiges Standardwerk dazu herausgegeben hat, sagt dazu.
Und dann haben wir eben einmal die Persönlichkeitspsychologie, wo ich sagen kann, okay, was macht die einzelne Person aus? Wie muss ich eine Person gezielt ansprechen? Was für Erwartungshaltung hat die? Aber eben auch jetzt im Thema Gemeinschaftserleben und Gemeinschaftsverhalten auch den Bereich der Sozialpsychologie. Das heißt, wie interagieren Menschen denn miteinander? Und auch da gibt es ganz tolle Effekte und Erkenntnisse, die man nutzen kann.
Auch Kognitionswissenschaften und Hirnforschung liefern nützliches Wissen für das Eventdesign. So wissen wir beispielsweise immer besser, wie das menschliche Gehirn lernt. Wenn Menschen etwas Neues erfahren und dabei auch emotional berührt werden, können sie sich besser daran erinnern, als wenn Informationen rein rational und sachlich vermittelt werden. Der Hirnforscher Gerald Hüther sagte dazu einmal, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Außerdem ist bekannt, dass wir nach Inputs und Impulsen eine Phase zur Verarbeitung benötigen. Informationen müssen nicht nur konsumiert, sondern auch verdaut werden. Der Volksmund nennt das es mal sacken lassen. Im Eventdesign können dafür Reflexionspausen eingebaut werden, beispielsweise durch das Aufschreiben nach der Journal-Technik, in Mini-Dialogen zu zweit oder in größeren Gruppen. Die Eventpsychologie ist eine relativ junge Disziplin, die aber eine Menge nützlicher Hinweise liefert. Sie reichen vom Einsatz vielfältiger Sinnesreize bis zur Aufschlüsselung gängiger Verhaltensmuster. Dazu noch einmal Steffen Ronft.
Ja, also Eventpsychologie mal so als die allgemeinste Definition, die eben allumfassend wäre, ist dann eben, dass es der interdisziplinäre Transfer psychologischer und neurologischer Erkenntnisse in das Eventmanagement. Der Mensch ist ja so der zentrale Bestandteil des Ganzen und das eigentliche Event entsteht ja beim Menschen im Kopf, so als subjektives Erlebnis. Und von daher ist es eigentlich sehr, sehr naheliegend, dass wir denken müssen, okay, wir müssen eigentlich schauen, was wir psychologisch auf der psychologischen Ebene bei Menschen auslösen und so auch unser Event ausrichten.
Mich persönlich haben in den vergangenen Jahren die Konzepte des Soziologen Hartmut Rosa stark beeinflusst. Damit wären wir bei Top 9, der Resonanz. Damit meint Rosa eine Beziehung zur Welt, bei der Folgendes geschieht. Etwas berührt mich innerlich. Das kann eine Begegnung, ein Musikstück oder ein Bergpanorama sein und in mir gibt es eine emotionale Reaktion darauf. Wie ich in der jeweiligen Situation reagiere, ist nicht kontrollierbar. Rosa nennt das unverfügbar. Damit ist bereits das Kernproblem mit der Resonanz benannt. Man kann sie nicht herstellen.
Das eine ist, dass man es eben nicht erzwingen kann, ja, weil also das gleiche Musikstück kann mich heute zu Tränen rühren und genau dieser Prozess kommt wirklich in Gang, dass ich das Gefühl habe, ich bin da auf einer Erfahrungsebene, die ich sonst vielleicht gar nie erreichen kann und am nächsten Tag lässt es mich völlig kalt. Ja, ich höre, dass das eigentlich ganz cool ist, aber es bewirkt nichts in mir. Das ist das erste Moment von Unverfügbarkeit. Und das zweite ist, dass da, wo da wirklich Resonanz in Gang kommt, zum Beispiel bei einer Veranstaltung, die dir ja auch wichtig ist, das ist genau der Punkt, an dem du nicht mehr vorhersagen kannst, was passiert, ja, was da jetzt geschieht, auf welchen Gedanken wir vielleicht kommen und auf welches Ergebnis wir uns einigen. Meiner Ansicht nach beginnt Lebendigkeit genau da, wo du das eingefahrene Gleis des Erwartbaren und Vorhersagbaren und Kontrollierbaren verlässt und plötzlich passiert da was, das aber ergebnisoffen ist. Also ich meine mit Unverfügbarkeit in dem Sinne Ergebnisoffenheit. Ich verwandle mich, aber ich weiß nicht wohin und was dabei rauskommt.
Resonanz beruht nicht selten auf unvorhergesehenen Momenten, auf dem, was nicht planbar und deshalb überraschend ist.
Ich meine, wir kennen das von ganz vielen Veranstaltungen, dass die tatsächlich da, wo was schief ging, ja, wo was Unvorhergesehenes passiert, da kommt ein kleines Kind oder so oder irgendwas fällt aus. Oder es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie was Unvorhergesehenes passiert. Genau da entsteht genau diese Form von Lebendigkeit, wo Menschen plötzlich wahrnehmen, oh, da sind noch andere und die sind auch Menschen und wir reagieren aufeinander.
Rosa schlägt jedoch nicht vor, komplett auf Planung zu verzichten und ausschließlich auf das Spontane und Unvorhersehbare zu setzen.
Ich glaube, es kommt wirklich immer auf diese Mischung an. Also ich meine, leider ist im Leben sehr häufig so, das sind Balanceakte. Und deshalb glaube ich, natürlich ist es wichtig, Hintergrundbedingungen zu schaffen, die dann zum Beispiel auch einen geschützten Raum für Gespräch ermöglichen. Da brauchst du Kontrolle über die Außengrenzen sozusagen. Und es muss auch ein geschützter Raum sein, dass man sich wirklich berühren lassen kann. Und dass Konzentration und Aufmerksamkeit gebündelt werden kann. Deshalb glaube ich nicht, dass Kontrolle komplett falsch ist.
Resonanz lässt sich nicht kontrollieren. Ein guter Anfang wäre jedoch, sie nicht zu verhindern. Resonanzkiller bei Veranstaltungen sind beispielsweise Zeitdruck und Hektik, fehlender Blickkontakt zwischen den Teilnehmenden, etwa in der Reihenbestuhlung, eine Überflutung mit Informationen, die das Gehirn überwältigen, aber das Herz nicht berühren, und ein starker Konkurrenzdruck zwischen den Gästen. Und vor allem eine von unbewusster Angst geprägte Atmosphäre.
Angst ist natürlich eine sehr unförderliche Bedingung. Das heißt, eine erste förderliche Bedingung war, Menschen wirklich das Gefühl zu geben, dass sie da richtig sind, dass sie gewollt sind.
Womit wir wieder bei der psychologischen Sicherheit wären, wie bereits erwähnt. Weitere Bedingungen, die Resonanz zumindest ermöglichen, sind Muße, um emotional auf Impulse reagieren zu können, Blickkontakt, denn laut Rosa sind die Augen eine der wichtigsten sogenannten Resonanzachsen, Spontanität und positive Überraschungen sowie eine Inszenierung voller Schönheit. Woran erkennt man, dass eine Veranstaltung für die Teilnehmenden sinnstiftend gewirkt hat? Man kann es daran sehen, dass sie ein wenig anders herauskommen, als sie hineingegangen sind. Damit bin ich bei Top 10, Transformation. Nicht jedes Event muss lebensverändernde Wirkungen zeigen. Wenn Teilnehmende über Referate und PowerPoint-Präsentationen am Ende des Tages jedoch sagen, das ging bei mir da rein und da raus, dann zählt dieses Event wohl eher zu den Sinnlosen. Aus meiner Sicht ist eine Veranstaltung dann nachhaltig, wenn nach dem Schlussgong etwas von ihr bleibt, etwas lebt, etwas weiterwirkt. Zum Beispiel eine Inspiration für den privaten oder beruflichen Alltag, ein Vorsatz, etwas zu ändern, oder ein Kontakt zu einem neuen Menschen, zu dem eine echte Verbindung entstanden ist. Anders gesagt, eine Veranstaltung ist dann transformativ und sinnstiftend, wenn sie positive Veränderungen bewirkt. Bei den Veranstaltern, in den Köpfen und Herzen der Teilnehmenden, sowie vielleicht auch in der Gesellschaft. Man kann sagen, was nicht wirkt, kann weg. Aus der Sicht von Markus Hipp, der als Stiftungsmanager viele Events verantwortet und einen hohen Anspruch an deren Wirkung hat, läuft bei vielen konventionellen Veranstaltungen bereits im Vorfeld einiges schief.
Normalerweise gibt es eine Organisation, die hat eine Idee, wir machen ein Event, eine Konferenz, eine Tagung, Organisationsentwicklung, nach innen wie nach außen, ganz egal. Dafür wird dann jemand bestimmt in der Organisation. Der macht sich dann mit seinen Chefs im Kopf, was wollen wir dort machen. Und dann haben sie schon ein Riesenkonzept ausgearbeitet, was sie dort erreichen wollen. Und dann überlegen sie, welchen Facilitator, welchen Moderator brauchen wir. Dann sucht man sich einen Moderator. Und dann kommt als dritter Schritt, jetzt suchen wir uns einen Place oder eine Location, wie das dann heißt, wo wir dann hingehen, wenn wir es nicht bei uns selber machen.
Markus Hipp zufolge entsteht die stärkste Wirkung in einem stimmigen Dreiklang aus Intention, Location und Art of Hosting. Und diese drei Elemente sollten von Anfang an zusammen gedacht werden. Unternehmen und Organisationen sollten sich fragen, welche ihrer Live-Events wirklich notwendig und effektiv sind. Was würde fehlen, wenn sie nicht stattfänden? Man könnte beispielsweise auch darüber nachdenken, ob die Lern- und Motivationseffekte nicht größer wären, wenn man sich nur alle 2 oder 3 Jahre treffen würde, dafür aber länger und intensiver. Neue, wirkungsvollere Konzepte könnten auch darin bestehen, von punktuellen Events zu längeren Prozessen überzugehen. Die Präsenzveranstaltung wäre dabei der emotionale Höhepunkt, jedoch eingebettet in eine Reihe von Online-Treffen, beispielsweise regelmäßige Videokonferenzen zur Vor- und Nachbereitung. Ist Sinnstiftung ein Luxus? Etwas für Menschen, die bereits alles haben? Brauchen wir wirklich sinnstiftende Veranstaltungen? Ja, sagt eine Studie der Donau-Krems-Universität und der Universität Wien und geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn das Fazit lautet, in Zukunft werden nur sinnstiftende Formate überhaupt überleben. Dementsprechend lautet der Titel der Studie von der Meeting Industry zur Meaning Industry.
Wir haben es deswegen so genannt, also Meaning Industry, nicht weil wir den Anspruch haben, die ganze Branche neu zu benennen, sondern weil das eins dieser großen Trends war, die wir identifiziert haben. Das bedeutet, dass bei Veranstaltungen es immer mehr um Sinnstiftung, um Purpose geht, als nur sich zu treffen, Visitenkarten auszutauschen und Vorträge anzuhören. Wir glauben, dass auf Basis der Interviews, die wir geführt haben, es wirklich mehr in die Richtung geht, eine sinnstiftende Veranstaltung zu ermöglichen. Und ja, der Sinn entsteht dann bei den Teilnehmenden, was also bedeutet, dass Veranstaltende recht gut verstehen sollten und nachfühlen sollten, was denn die Teilnehmenden denn tatsächlich benötigen, damit ein Sinn für diejenigen entstehen kann.
Sagt Professor Lukas Zenk, einer der beiden Autoren der Studie. Aus seiner Sicht ist in der Maisbranche in Sachen Sinnstiftung noch jede Menge Luft nach oben.
Auch meine Erfahrung ist, dass bei vielen Veranstaltungen es viel Schein ist. Also ich gehe dorthin, um zu networken und gebe mir Visitenkarten dorthin und höre den berühmten Keynote-Speaker an, tatsächlich meistens männlich, leider noch immer. Und das ist viel Schein und das klingt schön und es scheint schön zu sein. Aber wenn ich mir dann für mich überlege, was hat das mir jetzt eigentlich gebracht? Was hat sich bewegt dadurch bei mir? Was hat sich verändert, nachdem ich bei der Veranstaltung war? Dann war es dann oft wenig sein.
Einer der für die Studie befragten Experten war Urs Treuthard, Kurator in Bregenz. Auch er ist der Meinung, dass die Veranstaltungen in Zukunft deutlich mehr sinnstiftende Wirkung entfalten müssen.
Wir kämpfen ja auch für die Zukunft der Branche. Und da sehen wir jetzt auch schon durch die Pandemie, dass es gar nicht mehr anders geht. Wenn wir diesen Sinn, wenn wir diese Bereicherung der Menschen nicht auf diesen Veranstaltungen zustande bringen, dann geht es der Branche schlecht.
Aus den tiefen Interviews mit zahlreichen weiteren Expertinnen und Experten haben die Professoren Lukas Zenk und Markus Peschel 6 Trends herausgearbeitet.
Erstens, Purpose. Veranstaltungen verfolgen klare Ziele und eröffnen den Teilnehmenden Räume, in denen sie, mal allein, mal gemeinsam, ein tieferes Verständnis komplexer Themen entwickeln, berührt werden und Sinn finden können. Zweitens, Co-Creativity. Anstatt ein Publikum frontal zu beschallen, geht es in Zukunft darum, gemeinsam Wissen und Verständnis für komplexe Prozesse und Herausforderungen zu generieren. Neue Ideen entstehen durch interdisziplinäre Impulse und einen intensiven Austausch. Drittens, Journey. Events erweitern ihren zeitlichen und räumlichen Radius. Sie beginnen, bevor sie beginnen, und hören nicht auf, wenn sie enden. Events sind der dramaturgische und emotionale Höhepunkt einer Reise, auf der Communities kontinuierlich begleitet werden. Viertens, Bricolage. Der französische Begriff weckt Assoziationen von Selbermachen und Basteln. Er steht für das Prinzip, dass sich die Teilnehmenden die Elemente einer Veranstaltung selbst zusammenstellen. So werden sie zu Mitgestaltenden. Fünftens, Lebendigkeit. Das Schlüsselwort ist hier Bewegung. Die Teilnehmenden werden berührt und innerlich bewegt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich körperlich zu bewegen. In der Studie heißt es, in diesem Kontext spielt das Einbeziehen des Körperlichen und Räumlichen eine zentrale Rolle. Der Mensch ist nicht nur ein geistiges Wesen, sondern will mit allen Sinnen angesprochen werden. Über den Körper ist eine viel direktere Erfahrung und Bewegung möglich. Zitat Ende. Die Kognitionswissenschaft nennt das Phänomen, dass Lernen, Verstehen und Erinnern auch körperliche Prozesse sind, Embodiment. Der 6. Trend lautet Top-Qualität. Die Menschen erwarten eine stimmige Gesamtkomposition aus Ort, Dramaturgie, Inhalt, Interaktion und Service, wenn sie Zeit und Geld für eine Veranstaltung investieren.
Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Immer mehr mediale Kanäle, Plattformen, Formate und Inhalte buhlen um ein knappes Gut. Die 24 Stunden, die Menschen pro Tag zur Verfügung stehen. Mehr geht nicht. Multitasking ist ein Mythos, denn das Gehirn kann sich immer nur auf eine Sache wirklich konzentrieren. Für mich ist die Botschaft der Studie durchweg positiv. In der gegenwärtigen Aufmerksamkeitsökonomie werden Präsenzveranstaltungen ein wichtiges Element bleiben. Und zwar dann, wenn sie gegenüber Online-Formaten einen klaren Mehrwert bieten, wenn sie wirksam sind, Resonanz ermöglichen, Lernen erleichtern, Selbstorganisation zulassen, transformativ wirken und in diesem Sinne nachhaltig sind. Kurz gesagt, wenn sie sinnvoll erfahren werden. Gerade weil es mittlerweile viele Möglichkeiten gibt, Meetings und Konferenzen online zu organisieren, sind die Ansprüche an die Qualität von Präsenzveranstaltungen gewaltig gewachsen. Wenn Menschen Zeit und Geld aufwenden, um sich mit anderen zu treffen, dann erwarten sie einen hohen Sinngehalt. Wozu? Zu Recht.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskulturen. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.